Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der hört DRS mit der Sendung «Zwischenhalt». Man muss nicht ein Muslim oder eine Muslimin sein, für das man sich mit dem Islam beschäftigt. Es gibt verschiedene Fragen, die sich auch als Christ in Bezug auf den Islam durchaus auch stellen können. Zum Beispiel die Bedeutung vom Kopftuch. Was steht eigentlich zur Kopfbedeckung im Koran? Findet man da etwas? Die und ganz ein Haufen andere Fragen behandeln 6 Autoren in einem Buch. «Der Islam und wir», es ist ein Buch mit ganz persönlichen Schlussfolgerungen und Geschichten. Die Katrin Uelci hat mit der Saida Keller-Messali über das Buch geredet.
Saida Keller-Messali ist eine engagierte Muslimin und Präsidentin vom Forum für einen fortschrittlichen Islam. Sie begrüßt sehr, dass sich auch Nicht-Muslime mit dem Islam beschäftigen.
Ich gehöre ja zu denen, die schon immer gesagt haben, die Leute sollen sich endlich mit dem Islam auseinandersetzen. Und darum freut es mich ganz besonders, dass diese Gruppe das gemacht hat. Es ist mehr als legitim und ich wünsche mir auch, dass Muslime das würden machen. Erstens mit ihrer eigenen Religion und zweitens mit dem Christentum und mit dem Judentum.
Sobald man sich mit den Religionen befasse, bekäme man auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihnen, sagt die gebürtige Tunesierin. Viel zu wenig seien sich die Leute im Klaren, was jetzt genau Religion ist und was Tradition. Sie bringt das Beispiel vom Kopftuch.
Es gibt keine einzige Stelle im Koran, wo eine Frau vorschreibt, ihren Kopf zu bedecken. Keine einzige.
Für Saida Keller-Messali hat das Kopftuch darum gar nichts mit dem Islam zu tun. Das sei eine patriarchalische Tradition, die versucht, die Frauen zu bevormunden. Und genau solche Sachen merke man erst, wenn man sich selber mit einer Religion befasse. Genau das haben die 6 Schweizer Nicht-Muslime gemacht. Sie haben sich jahrelang mit dem Islam auseinandergesetzt, haben stundenlang diskutiert, argumentiert und am Schluss dann das Buch geschrieben «Der Islam und wir». Aus 6 ganz verschiedenen Blickwinkeln mit 6 unterschiedlichen politischen Haltungen haben sie den Islam angeschaut, auch kritisch. Das unterstützt Saida Keller-Messali. Sie sind ja selber auch sehr kritisch.
Ich teile nicht alles, was in diesem Buch gesagt wurde, aber ich respektiere es, dass jeder da konnte seine Ansicht schreiben. Und ich kann das akzeptieren, weil ich weiss, dass diese 6 Leute sich sehr lang und sehr ernsthaft und mit grossem Respekt mit dem Thema Islam befasst haben. Und darum kann ich das akzeptieren, dass da auch sehr kritische Stimmen hörbar sind.
Viel Wert haben die Autoren auf die historischen Zusammenhänge gelegt. Sie schreiben über die Zeit, in der Mohammed gelebt hat, über die kriegerische Zeit und den Machtanspruch der verschiedenen Kalifen. Sie beten den Koran in sein historisches Umfeld ein. So bekommen auch die zum Teil kriegerischen Töne eine andere Bedeutung. Gerade aber die historische Dimension ist bei vielen Muslimen kein Thema. Der Koran müsse Wort für Wort gelesen werden, betonen vor allem die Fundamentalisten. Das seien Kulturfeinde, sagt Saida Keller-Messali.
Ein Text ist eigentlich erst durch das lebendig, wenn ich ihn darf, auf meine Art lesen. Das heisst, wenn ich den Text mit meinem Wissen, das ich habe, aus dem Ort, wo ich stehe in der Zeit, darf hinterfragen. Und sonst ist es einfach also ein toter Text. Dann ist er einfach in Stein gemeißelt, hat mir aber auch nichts mehr zu bieten. Es gibt kein Verhältnis, hat kein Verhältnis zu mir und ich zu diesem Text auch nicht. Und ist eigentlich bedeutungslos.
Bedeutungslos ist der Koran für sie aber nicht. Saida Keller-Messali ist überzeugt, dass ihre Religion auch in der heutigen Zeit ihre Berechtigung hat. Auch wenn einzelne Autoren vom Buch am reformierbaren Islam zweifeln, glaubt sie daran.
Sonst würde ich gar nicht aktiv sein in diesem Feld, wenn ich die Überzeugung nicht hätte. Natürlich gibt es Leute wie Ex-Muslime. Es gibt auch Atheisten in den islamischen Ländern oder auch da, die überhaupt nicht an die Reformfähigkeit glauben. Es ist ihr Recht. Es ist auch mein Recht, zu glauben, dass es reformierbar ist, weil ich sehe, dass es in der Geschichte sehr wohl möglich wäre gewesen. Also es hat Ansätze gegeben, nur hat man diese Ansätze bekämpft.
Und darum müssen wir sich heute stark machen für die Reformen, und die reformierfreudigen Kreise unterstützen. Das Buch «Der Islam und wir» sieht sie als so eine Unterstützung. Mit Respekt den Islam kritisch anschauen. Empfehlen tut sie das Buch?
Ich glaube, das Buch ist gut für Muslime, ist auch gut für Nicht-Muslime, für alle, die einfach ein Defizit an Wissen haben.
Das Defizit aufholen und ein anderes Verhältnis zu den Religionen bekommen, selber merken, was Religion und was Tradition könnte sein. Mögliche Antworten findet ihr im Buch «Der Islam und wir». Da drin gibt es persönliche Geschichten von 6 verschiedenen Leuten, die nicht Muslime sind. «Der Islam und wir» ist im Rüegger Verlag rausgekommen. Die Herausgeber sind der Peter Güller und der Peter Rosenstock. Das ist der Essays, 7:30, 7 ist es. Sei's mit dem Zwischenhalt. Und der Frage, was macht eigentlich der Stefan Pförtner? Der Fall Pförtner hat vor fast 40 Jahren Schlagzeilen gemacht. Der Dominikanermönch und Theologieprofessor Stefan Pförtner hat in den 70er Jahren die römisch-katholische Sexualmoral öffentlich kritisiert. Es ist da unter anderem um die Verhütung und die Antibabypille gegangen. Das hat der Vatikan nicht gern gehört. Darum hat der Stefan Pförtner seinen Lehrstuhl an der Universität Freiburg im 74 müssen verlassen. Später hat der Stefan Pförtner an der Evangelischen Fakultät der Uni Marburg in Deutschland Sozialethik gelehrt. Was denkt der 88-Jährige heute über die kirchliche Sexualmoral? Und wie verbringt er seinen Ruhestand? Die Heidi Kronenberg hat der Stefan Pförtner in Marburg gesucht und hat als erstes wissen, was er heute über die Schweiz denkt.
Ich bin ein passionierter Schweizer Fan. Ich mag die Schweizer, aber manchmal gehen sie mir auf den Wecker, das macht ja nichts. Ja, manchmal ein bisschen Langsamkeit. Man hat häufig ja beste Freunde und die gehen einem auch auf den Wecker. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an meinen Schweizer Aufenthalt.
Mit dieser lebensfrohen Erinnerung an seine Zeit in der Schweiz hat mich der 88-jährige Stefan Pförtner in seinem Haus in Marburg empfangen. Der emeritierte Professor für Sozialethik an der Evangelischen Fakultät der Universität Marburg ist auch im höheren Alter geistig wach und wendig. Grenzen setzt ihm aber die körperliche Verfassung.
Ich publiziere fast nur noch auf Anfrage hin kleine Sachen. Dass ich an einem größeren Projekt sitze, kann ich jetzt im Augenblick eigentlich nicht mehr bestätigen, weil ich gesundheitlich ziemlich gehandicapt bin durch so eine sogenannte Polyneuropathie. Ich habe also Nervenschmerzen, so von Mittag an geht es dann los und bis in die Nacht hinein, und das reduziert mich sehr.
Trotzdem leiden. Sein Humor hat der Stefan Pförtner nicht verloren. Immer wieder bricht er im Verlauf unseres Gesprächs in ein fröhliches Lachen aus. Zum Beispiel dann, wenn er von vergangenen Wanderferien mit seinen Schweizer Freundinnen und Freunden erzählt.
Wir haben das jetzt leider aufhören müssen, weil alle, die mitwanderten, keine Füße mehr hatten oder nicht mehr richtig wandern konnten. Die saßen da in irgendeiner Pint und erzählten, wie schön die Wanderung in der Schweiz sei.
So viel zu Stefan Pförtners unbeschwerten Erinnerungen an die Schweiz. Wo er von 1966 bis 1974 als Professor für Moraltheologie an der Universität Freiburg gewirkt hat. Aber natürlich ist da auch der sogenannte Fall Pförtner, der in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Ein Blick zurück. 1971, vor 40 Jahren also, hat der damals 49-jährige Stefan Pförtner im Kursaal in Bern vor über 1000 Leuten seinen legendären Berner Vortrag unter dem Titel «Moral, was gilt heute noch?» gehalten. Er hat die römisch-katholische Sexualmoral mit ihren Gebot und Verbot kritisiert. Weit umeinander hat der damalige Dominikanerpater Aufsehen erregt, weil er Geschlechtsverkehr von Jugendlichen vor der Ehe nicht a priori als Sünde bezeichnet hat. Der Stefan Pförtner hat sich auch in den Fragen der künstlichen Empfängnisverhütung exponiert, schlicht weil er die diskutiert hat. Damit hat er sich mutig gegen die Enzyklika Humanae Vitae, die sogenannte Pillenenzyklika von Papst Paul VI. Aus dem Jahr 1968 gestellt. Rom ist auf den aufmüpfigen Kirchen mal aufmerksam worden. Die päpstliche Glaubenskongregation hat ihn beschuldigt, die kirchliche Autorität zu missachten. Der Vatikan hat ihn zum Widerruf von seinen Thesen zur Sexualmoral gedrängt. Der streitbare Theologieprofessor hat nicht daran gedacht. Ihm ist nur die Demission von seinem Lehrstuhl, der Austritt aus dem Orden und die Niederlegung vom Priesteramt geblieben. Ein radikaler Schnitt also. Dem Stefan Pförtner sein Leben ist Kopf gestanden. Er hat sich beruflich und privat neu orientieren. Und heute, fast 40 Jahre später, was für eine Bedeutung haben die Ereignisse von damals noch für einen 88-Jährigen?
Eigentlich keine mehr. Denn ich bin jetzt völlig frei. Ich kann sagen und nicht sagen, was ich will und nicht will. Die Kirche kann ja an mich nicht mehr heran. Ich bekomme von ihr kein Gehalt. Ich habe keine Anstellung in der Kirche. Punkt, basta. Ich bin freier Mensch.
Ich bin ein freier Mensch. Heute kann der Stefan Pförtner über den Bruch in seiner Biografie lachen. Und wie ist sein Leben damals weitergegangen? 1974 hat er die Ärztin Irmgard Bloß geheiratet. Sehbar hat zwei Kinder. Beruflich findet der Katholik Pförtner Unterschlupf an der Evangelischen Fakultät der Universität Marburg. Sie beruft ihn auf eine Lehrstuhl für Sozialethik. Wie denkt der aufmüpfige Theologe von den 1970er Jahren heute als 88-Jähriger über Sexualität und Moral?
Das, was letztlich maßgebend ist, ist nicht, was der Pfarrer sagt und was die Kirche sagt. Die Kirche kann nicht sagen, ob zwei junge Menschen, die also sich lieben, wo da die definitive Grenze zur sogenannten schweren Sünde ist. Das müssen die beiden selbst sagen. Unaufgebbar. Was also nicht mehr relativiert werden darf und soll, ist, dass deine Anweisung und deine Grundsätze und deine Praxis der Liebe und der Vernunft entsprechen.
Liebe und Vernunft. Sie stehen also für den Stefan Pförtner nach wie vor über den kirchlichen Gebot und Verbot. Und der Stefan Pförtner hat nicht den Ehe fixierten Blick von vielen Kirchenvertretern, katholischen wie evangelischen.
Die Ehe allein ist es nicht. Die Sexualität ist viel vielfältiger in ihrer Zweckbestimmung und in ihrer Bindung an Sinn, sie zu betätigen, als die Ehe, die entscheidende Orientierung für die Moralerziehung der Christen, der Jungen, aber auch der Erwachsenen natürlich, muss sein, du sollst verantwortlich deine Sexualität leben.
Individuelle Verantwortung und gegenseitiger Respekt. Das ist vor 40 Jahren das Credo von Stefan Pförtner und ist es auch heute noch. Unverbindlichkeit oder gar Zügellosigkeit in Partnerschaften hat er aber nie propagiert, im Gegenteil.
Du sollst deinem Nächsten nicht auf die Füße treten, gegen seine Befindlichkeit, dass er das so nicht will, was du mit ihm machen willst. Das ist ein eindeutiges Gebot der verantwortlichen Sexualerziehung und Moral. Wenn ich das jetzt inhaltlich angehe, springen sofort Konsequenzen heraus. Also wenn er keine Lust hat, in Anführung, also oder kein Kind will, in Anführung, dann hat man eher schnell Möglichkeiten, ihm also etwas aufzuzwingen, wenn man sich nicht entsprechend rücksichtsvoll benimmt.
Im November wird der Stefan Pförtner 89 Jahre alt. Was würde er rückblickend auf sein reiches Leben heute anders machen?
Sehr viel. Es geht nicht in der Richtung, dass ich nicht mehr heiraten würde, dass ich also genug von meinen Kindern hätte und von meiner Frau. In der Richtung geht das alles nicht.
Ja, aber in welchen? Überraschend kommt der ehemalige Dominikanerpater auf seinen Austritt aus dem Orden 1974 zu reden.
Es tut mir schon sehr leid, dass ich den vitalen Bezug zu meinem Orden nicht mehr so habe, eigentlich gar nicht mehr habe. Ich habe zu einzelnen Mitbrüdern immer noch, auch manchmal in vitalen Bezügen, vitalen Fragen, noch Beziehungen. Aber ich würde viel mehr und lieber noch in dieser Familie Ordines Predicatorum leben. Und da ist die Frage, ob ich mein Ausscheiden aus dem Orden, das habe ich ja selbst vorgenommen, so würde ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Ich würde nicht gerne den Bezug zum Orden, so wie er jetzt sich entwickelt hat, ich würde den gern viel konstruktiver und familiärer und brüderlicher also vollzogen haben wollen. Ich weiß nicht, wenn ich mich so richtig frage, damit stelle ich mich natürlich bloß, aber ich sage das mal, warum bist du eigentlich aus dem Orden rausgegangen? War da auch ein Stück Stolz oder Eitelkeit oder du hast es zu sagen, nicht die anderen haben es zu sagen? Und ich bin nicht sicher, wie ich in der Beichte darauf antworten müsste.
Heisst das, der Stefan Pförtner fordert in seiner Altersradikalität zum Unmögliche und will beides, das Eheleben und das Ordensleben?
Ja, das genau das will ich. Warum soll denn die verheiratete Lebenswirklichkeit mit Kindern ein striktes Non für die Ordensgemeinschaftsteilhabe sein? Ich bin der Meinung, das ist eine Häresie, die da verbreitet wird. Die wird verbreitet, weil die Leute, die drin sind, jetzt drin sind und das also bestimmen, wer da zu ihnen noch kommen darf und zu ihnen gehört oder nicht, dass die Angst haben. Die haben Angst, dass sie ihren Beruf verlieren, wenn sie solche Typen wie mich oder mit allem, was sie an Dummheiten bei dem erleben, wenn sie sich das auch leisten dürften.
Was also macht der Stefan Pförtner bis heute immer noch am liebsten? Offensichtlich Tabu brechen.
Und genau das macht doch das Leben erst interessant. Ein ganz interessanter Mann, der 88-jährige Stefan Pförtner. Ihn könnt ihr nochmal hören, und zwar ausführlich morgen Sonntag um 8:30 auf Terrasse 2 in der Sendung Perspektiven. Das da Terrasse 1 am 10:50. Thank you. Terrasse mit dem Zwischenhalt und der Glocke aus der Heimat Wallenstadt am Wallensee im Kanton St. Gallen. Wallenstadt hat früher einmal Wallastadt geheissen und bedeutet nichts anderes als Ufer, wo die Romanen wohnen. Dort, zu Wallenstadt, ist die evangelische Bevölkerung im letzten Drittel vom 19. Jahrhundert zu einer selbstständigen Kirchengemeinde gewachsen. Vor gut 105 Jahren ist das reformierte Gotteshaus eingeweiht worden und vorher sind 5 Glocken aufgezogen worden. Das sind die Glocken von der Heimat Wallenstadt.
Thank you.
Dorfglocke von der Heimat Wallenstadt am Wallensee, Kanton St. Gallen. Sei das gewesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.